Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Gymnasiasten, die sind unzufrieden mit der Berufsvorbereitung. Sie wünschen sich mehr Beratung. Das zeigt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Warum ist das so und wie lässt sich die Berufsorientierung an Gymnasien verbessern? Unser Thema jetzt bei uns im Schwerpunkt. Außerdem stellen wir ein Gymnasium in Hamburg vor. Da können Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Abitur eine Berufsausbildung machen, auch welche von anderen Schulen. Und viele bewerben sich für dieses Angebot. Zuerst sprechen wir heute aber über das BAföG. Lange wurde in der Koalition und im Parlament über eine Reform gestritten. Das BAföG gilt als wichtige Säule in der Studienfinanzierung und heute hat der Bundestag entschieden, dass es für Studierende mehr Geld geben soll. Und trotzdem sind nicht alle zufrieden mit der Reform. Martin Schütz hat die Debatte für uns verfolgt und Reaktionen eingeholt. Was ist denn jetzt eigentlich neu beim BAföG?
Also es steigen zum Beispiel ab dem Wintersemester der sogenannte Grundbedarf, also die Zahlungen, die die Lebenshaltungskosten decken sollen, und die Wohnpauschale, also das Geld, was für die Miete zur Verfügung steht.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie hoch fallen diese Erhöhungen aus?
Also der Höchstsatz beim Grundbedarf steigt von 452 auf 475 Euro und die Wohnpauschale für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, von 360 auf 380 Euro. Es gibt außerdem eine Erhöhung der Freibeträge für Eltern. Das ist ja eine Entscheidungsgrundlage, ob Studierende BAföG erhalten. Und es wird eine Studienstarthilfe in Höhe von 1.000 Euro geben. Mit ihr können BAföG Bezieher dann erste teure Anschaffungen leisten, beispielsweise sich einen Laptop kaufen.
Das klingt ja erstmal positiv, aber wir wissen, es gab viele Diskussionen und die Reaktionen sind nicht unbedingt positiv ausgefallen.
Also im Bundestag, genau, haben heute nur die Abgeordneten der Regierungskoalition dafür gestimmt. Außerhalb des Bundestags gibt es viel Kritik an der Reform.
Von wem zum Beispiel?
Ja, beispielsweise vom Deutschen Studierendenwerk. Das spricht nur von einer sehr kleinen Reform. Aus seiner Sozialerhebung geht hervor, dass 37% der Studierenden in prekären Verhältnissen leben oder sogar in Armut, aber eben nur 11% BAföG erhalten. Das spricht aus Sicht des Studierendenwerks für zu viel Bürokratie, aber auch für zu wenig Geld, also dass das BAföG nicht attraktiv sei für viele Studierende.
Und das bleibt dabei, obwohl die Sätze jetzt steigen?
Ja, Stefan Grob, der Pressesprecher des Deutschen Studierendenwerks, vergleicht den BAföG-Höchstsatz von nun 475 Euro mit dem Bürgergeld. Das liegt deutlich höher und das kritisiert er.
Beim Bürgergeld ist das Existenzminimum bei 563. Das sind nochmal 5% Erhöhung beim BAföG. Und da muss sich die Bundesregierung schon fragen lassen, ob aus ihrer Sicht denn Studierende, BAföG-geförderte Studierende, bedürftige Studierende irgendwie BürgerInnen zweiter Klasse sind.
Also zu dem Schluss kommt das Deutsche Studierendenwerk.
Wie blicken Studierende auf die BAföG-Reform?
Auch die sind nicht begeistert. Der FZS, also der Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften, der vertritt nach eigener Aussage fast 3 Millionen Studierende. Und auch der FZS ist enttäuscht, weil er diese Reform als vertane Chance ansieht.
Was hätten sich denn die Studierenden gewünscht?
Also, dass mindestens so viel Geld gezahlt wird wie beim Bürgergeld. Allerdings sieht das Rahel Schüssler wirklich nur als Minimum an. Sie ist beim FZS Referentin für das BAföG und aus ihrer Sicht wäre ein deutlich höherer BAföG-Satz gerechtfertigt.
Es bräuchte eigentlich eine Berechnung separat davon, weil es einfach Kosten für Studierende gibt, beispielsweise also 300 Euro an Semesterbeitrag. Und natürlich muss sowas dann auch noch mit eingepflegt werden, beziehungsweise man hat halt natürlich auch ganz andere Weiterbildungskosten, Ausbildungskosten als die, die jetzt beispielsweise im Bürgergeld berechnet werden.
Ja, und deswegen sieht sie Bürgergeld und BAföG nur als bedingt vergleichbar.
Gibt es denn auch Vorschläge, wie das BAföG besser organisiert werden könnte?
Ja, beispielsweise, dass es dynamischer gestaltet wird, also dass BAföG automatisch erhöht wird, wenn Renten erhöht werden oder die Inflation besonders stark gestiegen ist.
Danke, Martin Schütz, für die Informationen zur BAföG-Reform. Die wurde heute vom Bundestag beschlossen und sie geht dem Deutschen Studierendenwerk und Studierendenvertretern nicht weit genug. Mehr Beratung beim Übergang von der Schule in den Beruf oder ins Studium. Das wünschen sich Jugendliche mit einer hohen Schulbildung. Die Bertelsmann Stiftung hat knapp 1.800 junge Menschen zwischen 14 und 25 befragt, wie sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt einschätzen. Und die Umfrage zeigt, Gymnasiasten blicken zwar optimistischer als Gleichaltrige mit einer geringeren Schulbildung auf ihre Berufschancen, sie vermissen aber Angebote zur Berufsorientierung. Vor allem bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz wünschen sich Gymnasiasten mehr Unterstützung. Und das ist ein Ergebnis, das aufhorchen lässt und bei dem wir nochmal nachhaken wollten. Und weil wir heute in der Redaktion Besuch haben aus Düsseldorf von Studierenden, die dort beim Hochschulradio arbeiten, dachten wir, wir fragen einfach mal nach, wie Sie auf dem Weg zum Abitur mit dem Thema Berufsausbildung in Berührung gekommen sind.
Bei mir am Gymnasium wurde sich auf jeden Fall viele Gedanken um die Berufsorientierung gemacht. Ich weiß, wir haben sehr viele Infobroschüren und Material bekommen, wo wir sehr viel lesen konnten. Mir hat aber sehr der Kontakt zu Menschen gefehlt, zu fragen, hey, warum machst du diesen Beruf gerne?
Also das persönliche und dann auch spezifische Beratungsgespräch, das gab es nicht, sondern es war alles sehr allgemein gehalten.
Wir haben Tests gemacht, welche Berufe so zu uns passen könnten, aber mit dem Ergebnis war ich dann weniger zufrieden.
Bei uns an der Gesamtschule gab es viele Angebote und ich hatte auch das Gefühl, es wurde sich Mühe gegeben, aber es hat trotzdem ganz oft viele Schülerinnen von uns einfach nicht erreicht. Da hatte man eher das Gefühl, dass man eigentlich Stellen füllen möchte und dass es nicht um die Person, um uns SchülerInnen ging.
Also bei mir auf dem Gymnasium kam unter anderem ein Herr von der Agentur für Arbeit, um uns dann Feedback zu geben, wie realistisch unsere Karrierepläne sind. Der hat dann allerdings uns sehr versucht, in Richtung Pflegekräfte und Ausbildungsjobs zu drängen und alles, was groß was mit Kreativität oder Studium zu tun hatte, wurde dann da doch stark runtergeredet.
Mein Gymnasium hatte irgendwie kein richtiges Konzept für die Berufsorientierung. Also da hat man sich eher auf anekdotische Erzählungen von den Lehrkräften verlassen.
Ich war auf dem Berufskolleg und habe Fachabi für Gesundheit und Soziales gemacht. Und das war sehr gut, weil ich Lehrer hatte, die mich sehr für den Beruf begeistert haben, weil die selber aus dem Beruf kamen. Andererseits hat man andere Berufsfelder nicht kennengelernt, falls man sich doch umentschieden hat.
Ich war auf einer Gesamtschule und da hatten wir sehr früh schon Berufsberatung. Also schon in der 9. Klasse haben wir Tests gemacht und später durch die Corona-Pandemie ist das dann leider weniger geworden. Und wir konnten dann leider in der 11. und 12. Klasse auch keine Praktika mehr machen.
Also eher ein gemischtes Bild von Studierenden aus Düsseldorf, was die Berufsorientierung in der Schule angeht und offensichtlich auch sehr unterschiedlich je nach Schulform. Aber wie sieht eigentlich eine gute Berufsorientierung an Schulen aus? Was für Unterstützungsangebote brauchen Jugendliche? Und sind Gymnasien da überhaupt gut aufgestellt? Das wollten wir genauer wissen und wir haben Kontakt aufgenommen zu Katja Driesel-Lange. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung an der Universität Münster. Und ich habe sie gefragt, vernachlässigen Gymnasien das Thema Berufsorientierung?
Ich tue mich schwer, das zu verallgemeinern, weil die Schulen ja doch, also auch die Gymnasien sehr unterschiedlich sind. Ja, wir müssen immer den Blick auf die Einzelschule wahren. Grundsätzlich lässt sich aber doch ein Schulformunterschied erkennen. Und die Aufgabe der Berufs- und Studienorientierung hat eben an den Gymnasien nicht so eine lange Tradition. Das ist so der eine zentrale Punkt. Der andere ist, dass die Bildungsziele am Gymnasium ja in Richtung Studierfähigkeit, vertiefte Allgemeinbildung und Wissenschaftsprobe deutlich zusammenzufassen sind. Und die Aufgabe der Berufs- und Studienorientierung muss vor dem Hintergrund dieser Bildungsziele, die ja auch durch die KMK legitimiert sind, besprochen werden.
Jetzt ist es aber so, dass wir ja 16 Bundesländer haben, entsprechend auch 16 Schulgesetze. Wie ist denn eigentlich die Berufsorientierung in den Schulgesetzen verankert? Also muss es stattfinden? Muss das an allen Schulformen stattfinden? Sind die Schulen sehr frei, wie sie die Berufsorientierung gestalten? Können Sie uns da mal groben Einblick geben?
Also die Schulen müssen, ja, die Schulen haben eine gesetzliche Aufgabe, Berufs- und Studienorientierung anzubieten. Das ist eine Vorgabe der Kultusministerkonferenz, die ist auch nicht neu. Und es ist auch in der letzten Veröffentlichung von 2017 nochmal festgeschrieben worden, dass alle allgemeinbildenden Schulen aufgefordert sind, in der Sekundarstufe 1 und 2 berufliche Orientierung anzubieten. Also die Schulen sind verpflichtet, in Zusammenarbeit auch mit der Agentur für Arbeit ein entsprechendes Angebot vorzuhalten.
Aber aus Sicht der Forschung, was sind denn Konzepte, die gut funktionieren?
Da haben wir eine Evidenz, die auch schon also mindestens ein Vierteljahrhundert alt ist, die uns nämlich vor Augen führt, wie wir berufliche Orientierung bestmöglich umsetzen. Und eines der wichtigsten Aspekte ist dabei, dass wir erstens den Prozess abbilden, dass wir nicht davon ausgehen, dass das eine singuläre Entscheidung ist, die eben in der Vorabgangsklasse getroffen wird und dann bis zur Rente tragfähig ist. Wir müssen aber eben bedenken, dass berufliche Entwicklung als solche bereits in der Kindheit beginnt, dass dort eben Berufsvorstellungen entwickelt werden und auch bestimmte Ideen über berufliche Perspektiven ihren Anfang finden. Und diese Ideen werden dann eben mit in die Angebote zur beruflichen Orientierung mit hineingenommen und überschrieben oder eben weitergeführt. Das heißt, wir müssen früh ansetzen und kontinuierlich auch Angebote zur beruflichen Orientierung anbieten. Der andere Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, ist die Individualisierung. Das heißt, wir müssen auf die Bedarfe der Jugendlichen schauen und müssen uns vor Augen führen, dass nicht alle zur gleichen Zeit in diese wichtige Entwicklungsaufgabe mit dem gleichen Tempo und dem gleichen Verlaufsmuster starten, sondern dass wir die an unterschiedlichen Zeitpunkten in sehr individueller Art und Weise abholen müssen und ihnen helfen, eben diese Ideen zu entwickeln, Entscheidungen zu generieren und die tatsächlich auch umzusetzen.
Das heißt also, es sollte entsprechende Beratungsangebote geben, wo man wirklich eins zu eins mit dem Kind oder mit den Jugendlichen dann auch überlegt, wohin soll die Reise gehen? Ist das damit gemeint?
Auch. Also wir brauchen natürlich dieses, ich sage jetzt mal, eins zu eins Setting, die Beratungsformate, aber wir brauchen auch andere Formate, in denen Jugendliche auch in einer Gruppe sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und gerade eine Gruppe bietet eben die Möglichkeit, dass die Jugendlichen eine Sache tun, die sehr zentral ist, nämlich das Gespräch. Also die Jugendlichen, die über ihre Laufbahnideen und wie sie weiter vorankommen sprechen, die sind, und so hat es eine Meta-Analyse der OECD zeigen können, 10 Jahre später weniger häufig arbeitslos, sie verdienen mehr Geld. Und sie sind insgesamt beruflich zufriedener. Das heißt, wir brauchen unterschiedliche Formate, unterschiedliche Settings, um eben dem Thema entsprechend Raum zu geben.
Aber ist nicht auch der praktische Kontakt zu Unternehmen essentiell? Also, dass ich wirklich dann auch vor Ort mir mal einen Betrieb anschauen kann, vielleicht auch über mehrere Wochen und mir vorstellen kann, wie wird denn so ein Beruf dann in der Praxis, also in der Realität wirklich ausgeführt?
Ja, das gehört eben zu diesen Formaten dazu. Wir brauchen natürlich praktische Erfahrungen, über die wir dann ins Gespräch kommen. Wenn wir Reflexionsprozesse in Gang setzen wollen, dann müssen natürlich auch Erfahrungen auf den Weg gebracht werden. Also die OECD spricht von so 3 Kategorien an Aktivitäten, die Jugendliche durchlaufen sollten. Das erste ist Exploring the Future. Das heißt, ich muss die Welt der Berufe erkunden. Und da ist eben die Frage im Raum, warum können wir das nicht schon sehr früh machen? Ja, warum müssen wir da warten, bis die Jugendlichen nur wenige Jahre vor dem Schulabschluss sind? Das ist so das Erste. Und da ist es eben auch wichtig, im Nachgang die Jugendlichen ins Gespräch zu bringen. So, die zweite Kategorie ist Experiencing the Future. Das heißt, Erfahrung generieren, ein Praktikum machen, darüber reflektieren, was ich in meinem Ferienjob über die Berufswelt erfahren habe. Und die dritte Kategorie ist Thinking about the Future. Und das heißt, zukunftsgerichtete Planung vorzunehmen. Also sich vorzustellen, wie sieht denn die Welt aus, wenn ich die Schule verlassen habe? Welche Herausforderungen werden an mich gestellt? Also das sind diese Inhalte, die einen stark reflexiven und planerischen Charakter haben, die wir aber unbedingt an die ersten beiden anschließen müssen.
Aber wenn jetzt viele Gymnasiasten sagen, laut der Umfrage der Bertelsmann Stiftung, sie wünschen sich da mehr Berufsorientierung, gibt es da nicht doch auch Nachholbedarf an den Gymnasien?
Ja, das würde ich unterschreiben. Also das zeigen uns die Zahlen ja, dass wir dort noch besser werden müssen. Wenn wir die große Unzufriedenheit der jungen Leute nehmen, dann müssen wir natürlich zuerst die Frage stellen, also warum sind sie unzufrieden? Weil es mangelt nicht an Informationen. Es ist eher die Frage, wie diese Informationen den Weg zu den Jugendlichen finden und wie sie dann verarbeitet und in entsprechende Laufbahnideen und Entscheidungen auch übersetzt werden können. Wenn wir zum Beispiel auch an die KO-Evaluation in Nordrhein-Westfalen denken.
Das heißt, kein Abschluss ohne Anschluss?
Ja, ganz genau. Da sieht man, dass die Jugendlichen sich hauptsächlich über Gespräche informieren, aber auch eben über Internetrecherchen, dass aber eben so diese einschlägigen Portale, die wir haben, die ja auch mit viel Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Und dort haben wir gute Informationen. Die finden aber scheinbar nicht den Weg zu den Jugendlichen oder umgekehrt. Also hier müssen wir schauen, wie wir das besser zusammenspielen. Und meine Interpretation ist, dass eben viele Informationen dargeboten werden oder Veranstaltungen, wenn die Jugendlichen nicht an dem Punkt sind, dass sie sie benötigen. Und wenn dann der Punkt gekommen ist, dass man sagt, oh, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit meinen Interessen eigentlich beruflich tun kann, dann ist vielleicht auch die Schule schon zu Ende. Das ist ja bei den Jugendlichen an Gymnasien häufig der Fall, dass sie sehr spät beginnen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen und das Ganze nochmal gespiegelt vor der Vielfalt an Optionen, die ihnen offenstehen, einfach vor eine riesen Herausforderung gestellt sind und dann mit einer gewissen Enttäuschung auch auf das schulische Angebot schauen. Also wir müssen an mehreren Stellen noch mal genauer hingucken und nachjustieren.
Das sagt Katja Driesel-Lange von der Universität Münster. Es gibt also noch viel zu tun bei der Berufsorientierung an Schulen, auch und vor allem an Gymnasien. Denn viele Gymnasiasten wünschen sich mehr Unterstützung, auch mit Blick auf Ausbildungsberufe. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Das duale Studium, das kennen wahrscheinlich viele. Da können Studierende ein Studium und eine Berufsausbildung miteinander kombinieren. Sie haben dann zwei Abschlüsse in der Tasche. Dass es das Modell auch für Schulen gibt, das ist recht unbekannt. Aber es gibt auch das duale Abitur, zum Beispiel in Hamburg. Da können Schülerinnen und Schüler parallel zum Abitur eine Berufsausbildung absolvieren. Und das bedeutet natürlich auch doppelten Aufwand.
Es ist kurz vor 18 Uhr im Chemielabor des Gymnasiums Altona in Hamburg. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind zu dieser Zeit schon längst zu Hause. Für Anni Karnap und ihre 11 Mitschülerinnen und Mitschüler ist es aber noch lange nicht so weit. Alle tragen schneeweiße Kittel und Sicherheitsbrillen. Die 17-Jährige schabt mit ihrem Spatel ein blaues Pulver für ein Experiment zusammen. Anni ist hochkonzentriert, obwohl sie heute schon einen vollen Schultag samt zweistündiger Klausur und langer Anfahrt nach Altona hinter sich hat.
1,5 Stunden so etwa, bis ich dann zu Hause bin, aber kriegt man hin.
Anni gehört zu den Schülerinnen und Schülern von anderen Hamburger Schulen, die mit guten Noten in Chemie, Biologie und Mathe einen Ausbildungsplatz im Gymnasium Altona ergattert haben. 30 Plätze gibt es pro Jahrgang. Die eigenen Interessenten werden bevorzugt, sagt Schulleiterin Anja Lindenau. Naturwissenschaften wurden in ihrer Schule schon immer großgeschrieben. So entstand vor 40 Jahren die Idee, zusätzlich zum normalen Unterricht eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistenz anzubieten, kurz CTA.
Die Schülerinnen und Schüler können CTA wählen im Wahlpflichtbereich ab Jahrgang 10, lernen dort das Fach oder die Ausbildung kennen, müssen sich bewähren und können dann in der Oberstufe 2 Jahre lang begleitend zu ihrem Oberstufenunterricht diesen CTA-Unterricht machen, der auch an eins unserer Profile gekoppelt ist. Und ein halbes Jahr nach dem Abitur absolvieren sie dann ihre Abschlussprüfung in CTA und haben eine fertige Ausbildung,
mit der sie zum Beispiel in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie oder in der Forschung arbeiten können. Dafür kommen die Jugendlichen einmal pro Woche freiwillig nach dem regulären Unterricht in die hochmodernen Labore im Gymnasium Altona.
Die Oberstufenkurse beginnen in der Regel um 16.30 Uhr und gehen dann bis 21.20 Uhr. Je nach Bedarf kann es auch mal länger dauern,
sagt Chemie- und CTA-Lehrer Oliver Schuster. Vom Becherglas über Stahlschränke für gefährliche Chemikalien bis hin zu hochempfindlichen Messgeräten wie Spektrometern, mit denen die Schüler zum Beispiel Schwermetalle in Mineralwasser nachweisen können, gibt's in der Schule alles, um die Ausbildung so praxisnah wie möglich zu machen.
Ganz wichtig für uns ist Methodenvielfalt. Und wenn man eher Praxis macht, wird das anders wahrgenommen, als wenn man die ganze Zeit am Tisch sitzt.
So sieht es auch die 16-jährige Schülerin Katharina Steinke.
Also es ist ja nicht so, dass es hier so eine Art Schulqual ist, dass man hier immer herkommt, sondern es ist halt auch Freude dabei, im Labor zu stehen, zu experimentieren, die Theorie kennenzulernen. Und dadurch ist es immer, man geht immer mit so einem Lächeln ins Bett.
Es kann allerdings spät werden, so wie bei ihrer Mitschülerin Anni, die manchmal noch bis 1:30 nachts ihre ganz normalen Hausaufgaben machen muss. Aber lohnt sich der Aufwand, Abi und Ausbildung gleichzeitig zu machen? Annis Antwort ist eindeutig.
Ja, definitiv. Also es macht wirklich Spaß. Ich habe echt Freude daran. Ich lerne viel dazu und auch für die Schule bringt es mir deutlich was und das wird mich später weiterbringen.
Anni möchte Medizin studieren und rechnet sich mit der CTA-Ausbildung gute Chancen auf einen Studienplatz aus, weil eine Berufsausbildung an vielen Hochschulen berücksichtigt wird. Ihr Mitschüler Leon Fritz, der Schüler am Gymnasium Altona ist und gleich um die Ecke wohnt, möchte eher Wirtschaftsinformatiker werden. Trotzdem findet auch er diese Ausbildung klasse, um zum Beispiel in den Semesterferien gutes Geld zu verdienen.
Ich finde es gerade praktisch zu sagen, dass man es gleichzeitig machen kann. Ich habe, ja, ich sage mal nicht diesen Zeitverlust, sondern dass ich gerne schnell ins Berufsleben gehen möchte. Und wenn ich dann jetzt schon mit der Ausbildung während des Abiturs punkten kann, finde ich das sehr effektiv.
Die Hamburger Schulbehörde unterstützt das Projekt, das in der Hansestadt bislang einmalig ist. Möglicherweise könnte es solche Angebote in Zukunft auch für sozialpädagogische Berufe geben, heißt es dort.
Thomas Sambol über Schülerinnen und Schüler, die schon während der Schulzeit eine Ausbildung zu Chemietechnikern machen. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.